Hallo liebe Userinnen und User von allin.de und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Fast jedes dritte Kind erlebt in der Grundschule Gewalt. Diese Zahlen hat die Bertelsmann Stiftung Anfang Juli veröffentlicht. Mit dem Rektor der Sutt-Grundschule in Kempten, Tobias Schiele, werde ich mich heute über dieses Thema unterhalten. Hallo Herr Schiele.
Schönen guten Tag.
Herr Schiele, erinnern Sie sich mal an Ihre Schulzeit zurück. War da Gewalt unter Mitschülern ein Thema?
Naja, ich glaube, da wird man erst noch mal vielleicht ein bisschen genauer definieren müssen, was man unter Gewalt versteht. Mhm. Ich denke, so landläufig gab es auch die Reibereien auf dem Schulhof zwischen uns Jungs, als ich in der Grundschule war, die dann oft auch im Anschluss an die Schule im privaten Umfeld fortgeführt wurden. Ich erinnere mich da so an Bandenkriege und so weiter. Also es gab es früher auch. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein komplett neues Phänomen ist.
Mhm. Also wie Sie eben schon gesagt haben, ist eigentlich gleich geblieben oder hat sich jetzt nicht wirklich verändert. Wie nehmen Sie das denn an Ihrer Schule wahr, Gewalt?
Mhm. Für unsere Schule ist das schon ein sehr großes Thema. Wir müssen uns damit beschäftigen. Muss man vielleicht ein bisschen erklären, die Grundschule an der Sutt ist eine Ganztagsschule. Das heißt, ganz viele unserer Kinder sind nicht nur am Vormittag im Unterricht an der Schule, sondern die verbringen praktisch ihren ganzen Tag an der Schule bis 16 Uhr und auch einen großen Teil ihrer Freizeit. Das heißt, dass natürlich auch die notwendigen und unvermeidbaren Konflikte zwischen den Kindern in der Schule ausgetragen werden, mhm, und wir uns damit beschäftigen müssen, wie gehen wir damit um. Natürlich ist es ein Thema für uns. Es passiert. Wir können es nicht vermeiden. Wir können nur Strategien entwickeln, wie wir dann mit den Auffälligkeiten umgehen, sei es körperliche oder auch verbale Gewalt. Mhm. Bleiben wir mal bei dem Begriff.
Ja. Mhm. Als Sie jetzt diese Zahlen gehört haben oder gelesen, ich weiß nicht, ob Sie die Studie sich angeschaut haben, mhm, waren Sie da erschrocken oder haben Sie sich gedacht, ja, kommt in etwa hin oder hätten Sie es eher noch mehr eingeschätzt?
Ich denke, die Zahlen passen schon so. Erschrocken war ich nicht. Erschrocken war ich eher über die plakative Aufmachung der Zahlen. Mhm. Also ich habe mitgekriegt in den Medien auch, dass die Umfrage oder die Studie der Bertelsmann Stiftung ganz schöne Wellen geschlagen hat. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich störe mich so ein bisschen an dem Begriff Gewalt. Mhm. Ich würde das gern noch ein bisschen genauer eingrenzen, was denn die Gewalt unter Schülern, was man darunter versteht. Mhm. Weil Reibereien, Konflikte, auch mal Beschimpfungen, auch mal ein Schubser und so weiter, das gibt's natürlich auch regelmäßig. Das gehört wahrscheinlich auch dazu zum sozialen Lernen und zum Größerwerden, zum Wachsen. Wenn man ich verstehe aber unter Gewalt so vorsätzliche Verletzungen. Und ich glaube, die Studie unterscheidet hier nicht gut. Ich kenne die Studie im Detail leider nicht. Ich habe sie nicht, mhm, im Detail gefunden, nur immer Auszüge. Ja. Und für mich ist sie ein bisschen undifferenziert, was jetzt, mhm, diesen Begriff anbelangt.
Bisschen schwammig. Mhm. Aber wie Sie schon sagen, also ich finde auch, dass so Konflikte, Rangeleien, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Das prägt einen, mhm, ja auch. Und das muss man als Kind, finde ich, auch lernen, damit umzugehen.
Genau.
Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo es nicht immer alles friedlich abläuft.
Ja, das ist ja eine ganz normale Entwicklungssache. Das ist ja allein aus der Hirnforschung schon bekannt, dass in Konfliktsituationen ja eigentlich unser, mhm, Kleinhirn die Steuerung übernimmt. Es gibt dann drei Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Das sagt ja auch wie die Reptilien, das Reptiliengehirn. Entweder ich greife an, ich fliehe oder ich erstarre. Mhm. Und erst im Lauf der Entwicklung des Gehirns übernimmt immer mehr der präfrontale Kortex, das heißt das Großhirn, das Bewusstsein, das bewusste Denken, die Steuerung über diese Mechanismen. Und wenn natürlich bei Kindern sehr stark dieser Angriffstrigger, mhm, da ist, dann muss das Kind erst lernen, und es ist genau das Grundschulalter, in dem es das lernt, diese Emotion, diese normale Reaktion, aber zu beeinflussen. Mhm. Und so ist es unser Betätigungsfeld hier auch.
Und wie versuchen Sie dann oder wie unterstützen Sie Ihre Schüler dann damit umzugehen, das umzusetzen?
Es ist eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und, jetzt fangen wir einfach mal an. man braucht ein Konzept. Das heißt, alle, die hier mit den Kindern zu tun haben, sollten möglichst am gleichen Strang ziehen und die gleiche Grundhaltung haben. Das ist gar nicht so leicht, eine Haltung aufzubauen. Daran arbeiten wir schon seit mehreren Jahren. Und mir ist dann auch wichtig dabei, dass das nichts aus der Luft gegriffenes ist oder nicht ein Aktionismus, eine Aneinanderreihung von mehreren Maßnahmen, die kein gemeinsames Fundament haben, sondern dass das auch vielleicht sogar auf wissenschaftlich fundierten, auf einer wissenschaftlich fundierten Basis steht. Wir haben uns da lange damit auseinandergesetzt. Es gibt ja viele gescheite Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Wir sind dann auf den Professor Haim Omer gekommen, einen klinischen Psychologen aus Tel Aviv, der basierend auf den Lehren von Mahatma Gandhi, des gewaltlosen Widerstands, hier ein Konzept erschaffen hat, das sich neue Autorität nennt oder auch pädagogische Präsenz. Mhm. Und das haben wir für uns als sehr passend empfunden. Das heißt, wir müssen für die Kinder da sein. Autorität durch Beziehung ist vielleicht da das Schlagwort dazu. Es geht nicht darum, Fehlverhalten immer zu ahnden, mit Strafen zu belegen, hier praktisch ein Klima der Angst zu schüren, sondern den Kindern zu vermitteln, ich bin für dich da. Und ich zeige dir, wie du es besser machen kannst. Mhm. Das heißt, in Beziehung zu den Kindern zu treten, ihnen Vorbild zu sein und für sie da zu sein, das meint man mit diesem Begriff der Präsenz, der dann natürlich in dem ganzen Konzept noch weiter differenziert wird. Das ist also die Grundhaltung, die wir versuchen, seit mehreren Jahren hier in der Schule allen Beschäftigten, allen Erwachsenen zu vermitteln, als Basis für unser ganzes Zusammenarbeiten.
Also es ist auch ein enger Zusammenhalt, enges Zusammenarbeiten zwischen dem Lehrerkollegium und Ihnen. Mhm. Und das funktioniert so auch gut.
Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Es ist ja auch immer ein gewisser Wechsel im Lehrerkollegium. Man muss dann die neuen Kollegen wieder mitnehmen. Haltungsaufbau ist nichts, was man einem vorschreiben kann, sondern das muss man vorleben und die Wirksamkeit und den Nutzen aufzeigen, Beispiele geben. Also das ist ein Prozess, der sich immer weiter entwickelt, funktioniert aber schon. Vor allen Dingen tut uns sehr gut das Wissen, wir können die Vorfälle, die Konflikte, die Gewalt nicht vermeiden. Wir können aber beeinflussen, wie wir darauf reagieren. Mhm. Und das nimmt so ein Stück weit Druck weg, weil wir Lehrer meinen sonst immer, ja, es darf nichts passieren, wir sind für alles verantwortlich. Es kann nicht sein, dass da die Kinder auf dem Pausenhof streiten oder mal einer geschubst wird und sich das Knie aufschlägt. Ja, aber das ist einfach nicht zu vermeiden. Genau. Aber wir können beeinflussen, wie wir dann drauf reagieren. Und das heißt, wir dürfen nicht wegschauen, sondern wir müssen hingehen. Mhm. Und wir müssen den Kindern klar machen, hier ist was schiefgelaufen, du hast dich falsch verhalten. Da müssen wir auch schauen, wie wir damit umgehen. Wir möchten, dass du das in Zukunft anders machst, aber ohne Strafe. Weil Strafe führt nur zu Angst und dann vielleicht wieder zum mehr auflehnenden Verhalten. Ein weiteres Prinzip des Konzepts ist dann die Wiedergutmachung zum Beispiel. Also wir versuchen dann mit Wiedergutmachungen zu arbeiten. Heißt, früher war es ja so, kenne ich auch noch aus den früheren Jahren meiner Lehrerzeit. Jetzt gebt euch die Hand und entschuldigt euch. Mhm. Und dann ist wieder gut.
Ist dann das macht eben man oft, halt dann so, weil man es muss, aber ja, genau, es ist eigentlich fühlt man es nicht, oder?
Nicht wieder gut. Und da hat die richtige Wiedergutmachung, die eben in dem Konzept drinsteckt, eigentlich eine viel, viel größere Dimension. Das heißt, erstmal gewinne ich Zeit, weil eine Wiedergutmachung muss ich mir überlegen, das ist schon was Größeres. Das kann man jetzt auch nicht bei jeder kleinen Streiterei machen, aber wenn dann was Größeres vorfällt, dann schon. Derjenige, der was angestellt hat, der hat erstmal die Aufgabe, etwas wieder gut zu machen. Das heißt aber auch, dass er die Chance hat, für sich es wieder gut zu machen. Das heißt, er kann sich wirklich entwickeln. Schulden dadurch, dass er ja was Positives macht. Und vor allen Dingen hat der Geschädigte was davon, weil bei so einer normalen Entschuldigung hat ja der, dem was passiert ist, eigentlich nichts davon. Und in dem Fall ist es aber so, dass der ja was bekommt von dem, der was angestellt hat. Das kann alles Mögliche sein. Wir haben uns auch eine Kartei zugelegt, wo Ideen drin sind. Das kann sein, dass ein Kuchen gebacken wird, dass der eine dem anderen, weiß ich nicht, 3 Tage lang die Schultasche die Treppe hoch und runter trägt, dass ein schöner Willkommenstisch hergerichtet wird und so weiter. Also da gibt's verschiedenste Ideen.
Also wenn es jetzt auf dem Schulhof zu einem Streit kommt, gehen Sie dann zu dem, ich sage jetzt mal, Jungen, der den Streit angezettelt hat, hin und sagen, okay, du hast jetzt 3 Tage Zeit, dir zu überlegen, wie du das gut machst oder wie läuft es dann in der Realität ab?
Im Grunde genommen ist es so, genau. Erstmal wäre es natürlich schön, es würde nicht zum Streit kommen. Auch klar. Das gehört zur Präsenz, vielleicht schon früher da zu sein, sehr wachsam zu sein. Das ist ein anderes Schlagwort, die wachsame Sorge. Das heißt, wir müssen einfach sehr, sehr aufmerksam sein. Und wir kennen ja unsere Pappenheimer, wo immer wieder was passiert. Das sind dann die Schloris, die super liebenswert sind, aber auf die man einfach achten muss. Und da kann man ja schnell hingehen, am besten bevor irgendein großer Streit entsteht. Aber es lässt sich trotzdem manchmal nicht vermeiden. Und dann ist es tatsächlich so, nach einer ersten Phase, wo man sich beruhigen muss, weil wenn dann die Emotionen hochgekocht sind, kann man eh kein vernünftiges Wort reden, dann stellen wir fest, wenn wir es gut nachweisen können, das geht von ihm aus, da ist jetzt gehörig was schiefgelaufen in deinem Verhalten, das musst du wieder gut machen. Und dann kriegt der oder diejenige eine gewisse Zeit, sich was zu überlegen. Manchmal fällt ihnen was ein, manchmal fällt ihnen auch nichts ein. Und dann sagen wir, um in Beziehung zu bleiben, okay, dann helfe ich dir dabei. Das haben wir auch schon gehabt, dass dann eine Mitarbeiterin aus der Mittagsbetreuung zum Beispiel hier am Nachmittag mit dem Jungen einen Kuchen gebacken hat, weil er es alleine nicht konnte und die Eltern nicht unterstützen konnten oder wollten.
Ja, schöne Idee.
Ja. Doch. Also das ist eben dieser Grundsatz der Beziehung zu den Kindern. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, das so ein bisschen frei zu lassen. Wann wende ich was an? Ich kann nicht immer unbedingt genau den gleichen Maßstab für alle anwenden. Ja. Das ist vielleicht bei der Polizei oder bei den Gesetzen was anderes. Die sind einfach allgemein gültig. Und wenn jemand gegen diese Regel verstößt, dann gibt's die Strafe. Da tun wir uns ein bisschen schwer mit den Kindern, weil die sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Aber natürlich alle möglichst auf ihrem Weg des Besserwerdens begleitet werden sollen.
Klingt nach einem guten Konzept. Schöne Idee.
Ja, das geht natürlich noch weiter. Vielleicht auch noch interessant. Das ist ja jetzt eher der Teil, der für uns Erwachsenen in der Schule wichtig ist, wie wir damit umgehen. Die Kinder bekommen natürlich auch was an die Hand, ihre Sozialkompetenz zu stärken, ihre Emotionen kennenzulernen und auch einordnen zu können. Da gibt's ein Programm, das heißt Lubo aus dem All.
Das habe ich gesehen auf der Homepage,
genau. Genau, der Lubo, das ist ein kleiner grüner Außerirdischer mit, ja, sieht aus wie eine gelb-rote Krone. Und der kommt aus dem All auf die Erde und versteht die Menschen einfach nicht. Der hat keine Ahnung, was jetzt ein Gesichtsausdruck zum Beispiel bedeutet, wenn jemand wütend ist oder traurig. Und er versucht mit den Kindern zusammen, das zu erforschen. Das ist ein Programm, das ist auch evaluiert. Meines Wissens nach das einzig evaluierte und für wirksam befundene Programm zur Prävention von sozialen Unsicherheiten. Wir starten in den ersten Klassen damit. Jede erste Klasse bekommt durchgehend dieses Programm. Das macht unser mobiler Sonderpädagoge, der Herr Würzle, führt das durch. Es geht sogar so weit, dass er manchmal von den Kindern mit Hallo, Herr Lubo angesprochen wird und geht dann in die zweite Klasse weiter. Und in der dritten Klasse gibt's dann nochmal eine Auffrischung dazu. Und der Lubo, der arbeitet dann mit den Kindern auch eine Konfliktlöseformel. Also wie kann ich mit Konflikten umgehen? Es ist normal, wütend zu werden. Es ist normal, sauer zu sein. Es ist aber nicht normal, dann an anderen zu hauen zum Beispiel. Sondern da gibt's andere Möglichkeiten, aus dem Kreis auszusteigen. Und das beinhaltet dieses Programm. Also das kriegen auch alle Kinder bei uns.
Und wie viele Stunden wird dann mit dem gearbeitet?
In den ersten Klassen 2 Stunden pro Woche. Und insgesamt, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, ich bin nicht ganz so tief drin, umfasst das Programm 40 Stunden.
Ah ja. Genau. Und wie nehmen das die Schüler an?
Gut, also die lieben den Lubo, ja, weil Lubo belohnt auch. Lubo verteilt am Schluss immer Sternenstaub. Und wir glauben schon, dass es bei den Kindern einen positiven Effekt hat. Vor allen Dingen auch, weil wir dann auf eine gemeinsame Basis zurückgreifen können. Es kann uns kein Kind auswitschen und sagen, ja, das weiß ich ja gar nicht. Das habe ich nie gelernt. Sondern wir können sagen, doch, das hast du gelernt. Überleg mal, was hat der Lubo an der Stelle dir versucht zu vermitteln. Und doch, ich glaube schon, die Kinder wissen es. Sie können es noch nicht immer anwenden, aber sie können darauf zurückgreifen.
Also es wird allen, dann werden allen die gleichen Werte vermittelt, dass alle quasi auf dem gleichen Stand dann auch
genau,
sind.
Genau, die Wertevermittlung ist da ganz entscheidend dabei.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Kinder kapieren, wenn sie jetzt was Schlechtes gemacht haben oder jemand wehgetan haben oder dass das eigentlich gar nicht wirklich ankommt so.
Ich habe den Eindruck, auch hier immer wieder in Gesprächen dann mit den Kindern, dass sie mit einem gewissen Abstand sehr gut wissen, was falsch gelaufen ist und wie es besser hätte laufen können. Tatsache ist, also das stelle ich immer wieder fest, sie schaffen es oft nicht, im Konflikt richtig zu reagieren. Mit einem gewissen Abstand können sie aber sehr gut reflektieren, was sie hätten besser machen können. Das sind ganz kleine Einzelfälle, wo Kinder dann mit einem gewissen Abstand, wenn die Emotion ein bisschen runtergekocht ist, auch noch sagen, ja, der hat's aber verdient. Also das ist wirklich ein ganz kleiner Bruchteil. Die meisten, fast alle, sehen dann ein, hier falsch reagiert zu haben. Kann trotzdem sein, dass es beim nächsten Mal wieder passiert. Klar. Dann müssen wir es wieder thematisieren.
Ja, natürlich.
Aber es kann ja nicht die Lösung sein, ein Kind dann einfach, ja, was soll man machen? Darf das Kind dann nicht mehr zur Schule gehen und so weiter? Also das Kind wird hier bei uns sein. Das gehört ja auch zu unserem inklusiven Profil der Schule, für alle Kinder da zu sein.
Werden denn die Eltern dann auch mit einbezogen oder versuchen sie eigentlich das jetzt erstmal mit den Schülern hier zu regeln?
Kommt natürlich immer auf die Schwere des Vorfalls an. Ein weiteres Prinzip der pädagogischen Präsenz ist auch die Öffentlichkeit, also Dinge öffentlich zu machen und sich zu vernetzen. Das heißt, wir informieren die Eltern. Die Eltern können aber natürlich auch nur in einem begrenzten Maß mit Einfluss nehmen. Sie können uns in unserer Arbeit natürlich unterstützen, aber sie sind nicht da, um einen Konflikt zu vermeiden. Das heißt, das müssen wir schon selber lösen, in dem Moment hier in der Schule, aber die Eltern können mit uns zusammen an einem Strang ziehen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie wissen, was hier in der Schule passiert. Das heißt, ja, wir informieren die Eltern, wenn was war.
Ja, ist auch wichtig.
Und manchmal gibt es dann auch große Runden, wo alle Beteiligten am Tisch sitzen, wenn es jetzt eine Kabelei zwischen 3 oder 4 Kindern gab und wir der Meinung sind, da müssen wir tatsächlich jetzt ziemlich deutlich einschreiten. Dann sitzen wir auch schon mal mit 10, 12 Leuten hier am Tisch, mit den Kindern, deren Eltern, die Beteiligten der Schule und versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das ist aufwendig, aber ich bin überzeugt davon, das ist nachhaltiger, als jedem einfach einen Verweis zu geben. Was fängt ein Grundschulkind mit einem Verweis an? Manchmal wird es auch nötig sein, um einfach Dinge zu dokumentieren. Das ja, oder auch so die Eltern zu informieren. Aber wirklich daraus lernen, habe ich so meine Zweifel, ob das den Grundschulkindern schon gelingt.
Eher nicht dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich dann eher an den weiterführenden Schulen.
Ja, an den weiterführenden Schulen wird es wirksam sein, aber vielleicht auch deswegen, weil dadurch die Angst entsteht, oh, wenn das jetzt noch 2, 3 Mal passiert, dann muss ich die Schule verlassen.
Ja.
Und das wollen wir ja nicht. Also das ist ja unser großes Bestreben, Kinder bei uns an der Schule zu halten und sie bestmöglich zu fördern. Sonst wären wir nicht inklusiv.
Ja, genau. Wenn wir jetzt schon bei inklusiv sind, hier gehen ja Schüler mit ganz verschiedenen Hintergründen, verschiedene Kulturen, treffen hier aufeinander. Wie handeln Sie das denn? Kommt es da auch zu Konflikten oder?
Natürlich kommt es da zu Konflikten. Die sind aber jetzt nicht so sehr bedingt nach dem Herkunftsland der Kinder oder wegen der Kulturen. Ich nehme es eher so wahr, dass das oft sprachliche Probleme sind. Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich sprachlich gut auszudrücken, suchen einen anderen Ausdruck oder sind dann eben in Konflikten dann erstmal oft unterlegen. Solange der Konflikt verbal ist, ziehen immer die Kinder den Kürzeren, die sich nicht gut ausdrücken können und greifen dann oft zu härteren Mitteln. Das heißt, dann wird's auch mal körperlich. Priorität hat bei uns die Sprachförderung im Unterricht. Das ist das eine. Wir versuchen da den Kindern einfach zu vermitteln, wie sie sich möglichst schnell, möglichst gut ausdrücken können. Dauert aber natürlich eine Zeit lang. Was mir auch auffällt, ist, dass Kinder, die die deutsche Sprache noch nicht oder in deren Familien auch die deutsche Sprache noch nicht so gut gesprochen wird, die verwenden manche Ausdrucksformen, die für uns sehr befremdlich sind, für sie aber normal, weil sie die genaue Bedeutung nicht kennen. Ich hatte mal eine Familie, mit der musste man reden, weil das Kind immer ziemlich harsche Ausdrücke verwendet hat. Also da war ganz oft zum Beispiel zu hören, Hals, Maul. Bis wir dann drauf gekommen sind, das heißt in der Familie, sei bitte leise. Die hatten den Ausdruck, sei bitte leise, gar nicht in ihrem Sprachschatz, sondern für die hieß einfach ganz normal, Hals, Maul. Okay. Und so war es auch für das Kind. Damit eckt er aber natürlich hier an.
Ja, klar.
Und das muss man erstmal klarstellen. Also und so ist es auch mit einem weiteren, sage ich mal, Kraftausdrücken. Ich glaube, die müssen wir jetzt hier nicht alle erwähnen. Jeder kann sich vorstellen, um was es geht. Das sind sehr unreflektiert gebrauchte Schimpfwörter der Kinder, die aber unterschiedlich aufgenommen werden. Gerade wenn dann noch Familienangehörige oder so dabei ins Spiel kommen. Ja. Und da reagieren dann schon manche sehr, sehr empfindlich drauf. Und da müssen wir auch versuchen, einfach den Kindern durch gutes Vorbild und durch Aufklärung zu vermitteln, wie es besser geht.
Ja, also Sprache ist Sprache dann auch ganz wichtig.
Ist ganz wichtig, weil die Sprache ist ja auch die einzige Möglichkeit für uns, Konflikte zu lösen.
Ja, klar.
Anders geht's nicht. Das muss auf der verbalen Ebene passieren. Wenn das nicht gelingt, kann es dann eben schnell körperlich werden. Ja. Und das müssen wir vermeiden, weil wir wollen ja auch eine sichere Schule sein. Das heißt, die Kinder sollten möglichst körperlich unversehrt wieder heimkommen.
Das ist die Hauptsache, ja. Denken Sie denn, dass die Vorgehensweise oder Ihre Konzepte auch eine Art Prävention für die weitergehenden Schulen dann ist? Also, dass es auch wirklich nachhaltig in den Köpfen der Kinder bleibt?
Das ist zumindest die Hoffnung. Ich wüsste keine bessere Lösung. Also wenn mir jemand eine bessere Lösung anbieten kann, super gerne. Also wir sind da immer offen. Nein, ich bin überzeugt davon, dass hier bei den Kindern was grundgelegt wird, das dann in der Pubertät vielleicht wieder ein Stück weit verschütt geht. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Wo aber die Kinder schon ein Fundament in sich haben und ein Gespür entwickelt haben, was richtig und was falsch ist. Und es dann, wenn sie größer werden, dann zum Tragen kommt. Ja, das ist die Hoffnung. Dass die Hoffnung nicht unberechtigt ist, zeigen auch Studien. Also tatsächlich, wie gesagt, ist dieses LUBO-Programm evaluiert. Auch das Konzept von Heim-Oma, die pädagogische Präsenz, die wird immer weiter publik und die ist ja auch wissenschaftlich erforscht. Ich glaube schon, so kann es gehen. Ein weiterer Punkt, den wir versuchen umzusetzen, ist einfach die Beteiligung von Schülern an den Prozessen, die hier laufen. Das war ja auch ein Punkt in der Bertelsmann-Studie, so habe ich zumindest gefunden, dass viele Schüler sich so ausgeschlossen fühlen.
Genau, zu wenig Selbstmitbestimmung.
Ja. Genau. Ist ja das Schlagwort Partizipation. Ist ja auch was Grundlegendes für unsere demokratische Gesellschaft, partizipieren zu können. Und das, denke ich, ist nochmal ein anderes Betätigungsfeld, wo wir versuchen können, die Kinder einfach mit zu beteiligen in der Schule. Mhm. Auch hier versuchen wir, unterschiedliche Dinge umzusetzen.
Wie äußert sich das?
Bei uns gibt es zum Beispiel seit ein paar Jahren an der Schule ein Schulforum. Mhm. Das ist verpflichtend für weiterführende Schulen. Für Grundschulen ist es in der Regel nicht vorgesehen. Wir machen es trotzdem. Im Schulforum sitzt ein Vertreter aus jeder Klasse, also von der ersten bis zur vierten Klasse, jeweils ein Kind, zwei gewählte Vertreter aus dem Lehrerkollegium, zwei gewählte Vertreter aus der Elternschaft und zwei gewählte Mitarbeiterinnen aus der Betreuung, weil die ja den Schultag mitgestalten. Und ich als Schulleiter leite auch das Schulforum. Und im Schulforum werden für die Kinder relevante Themen, die aus allen beteiligten Bereichen kommen können, besprochen werden. Und dann auch übers Schulforum wieder in die Klassen zurückgetragen und kommuniziert werden. Das ist alles möglich. Das sind unterschiedlichste Dinge. Da kommen dann zum Beispiel, kommt eine Beschwerde von den Viertklässlern, die sich beschweren, dass die Erstklässler so respektlos sich ihnen gegenüber verhalten. Und das muss man ernst nehmen, weil für die stellt es tatsächlich ein relevantes Problem in dem Moment dar. Dann versucht man es zu besprechen. Ja, was können wir, okay, sehen wir. Wie können wir jetzt damit umgehen? Was würdet ihr euch wünschen? Ja, dann war der Wunsch, das einfach mal mitzuteilen, dass die das wissen überhaupt, dass es für die Viertklässler schwierig ist, wenn zwei Erstklässler zu ihnen herkommt.
Denen ist ja vielleicht gar nicht bewusst wirklich.
Genau. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir doch eine Schulversammlung mit dem Thema. Die könntet ihr ja gestalten, ihr Viertklässler, und könntet das dann der ganzen Schulfamilie mitteilen. Die Schulversammlung ist dann so eine weitere Beteiligungsform. Immer im Turnus zwischen zwei Ferienabschnitten treffen wir uns mit der ganzen Schule in der Turnhalle, um ein gerade aktuelles Thema zu besprechen. Mhm. Und eins dieser Themen war dann eben dieser Respekt der Erstklässler vor den Viertklässlern. Oft kommen aber auch Themen dann aus der Lehrerschaft, die da besprochen werden, die für uns gerade wichtig sind. Zum Beispiel, wie verhalte ich mich im Pausenhof, wenn Schnee liegt? Was ist in Ordnung zu spielen und wo ist eben Konfliktpotenzial?
Nicht wahrscheinlich.
Genau, und da muss man aber auch wieder erklären, ja, warum? Denn nicht? Also Schneeballwerfen macht ja Spaß, das ist ja an sich nichts Schlechtes. Ja. Und dann versuchen wir hier Lösungen gemeinsam zu finden und in der Schulversammlung dann eben allen mitzuteilen, sodass alle dabei sind und original beteiligt sind.
Ja, sehr schön. Also über zu wenig Mitbestimmungsrecht können sich die Schüler hier, glaube ich, nicht beschweren.
Ja, manche würden vielleicht noch gerne mehr noch mitbestimmen, mehr. Aber das ist ja super. Die dürfen das dann auch äußern und vielleicht findet man dann auch noch Möglichkeiten. Das kann ja, muss ja nicht für die ganze Schule sein, sondern es kann ja auch innerhalb der Klassengemeinschaft dann eine Mitbestimmung sein.
Ja, sehr schön. Also wenn man das so hört, fragt man sich, warum es nicht an allen Schulen irgendwie so harmonisch ablaufen kann.
Ich würde nicht sagen, dass es bei uns besonders harmonisch abläuft, das habe ich ja vorher schon ein paar Mal gesagt. Also auch bei uns passiert das natürlich.
Aber wie man halt damit umgeht, das und ist dann, ja.
Es gibt aber an ganz vielen Schulen Konzepte, mit denen man versucht, eben diesen Problemen, diesen Konflikten, dieser Gewalt, ich sag's nochmal, das komische Wort, mir gefällt Gewalt einfach gar nicht, ich muss es immer wieder sagen, vorzubeugen. Ich weiß, dass zum Beispiel an ganz vielen Grund- und Mittelschulen im Kemptner Bereich nach dem Prinzip der sozialwirksamen Schule gearbeitet wird, die auch viele Bestandteile der pädagogischen Präsenz beinhaltet und dass auch viele weitere Schulen dann eben Partizipationsmöglichkeiten für die Kinder schaffen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Schule gibt, die sich da keine Gedanken drum macht. Bei der einen ist es vielleicht notwendiger, weil einfach die Gegebenheiten anders sind. Klar, wenn an einer Schule alle Kinder spätestens um eins weg sind, ist die Konfliktmöglichkeit auch viel kleiner. Und das heißt, die Schule muss sich nicht vielleicht in dem Maß damit auseinandersetzen, wie wir, an der
die Kinder
einfach den ganzen Tag da sind und eben auch ihre Freizeit verbringen. Da ist natürlich das Potenzial für Konflikte viel höher und damit auch die Notwendigkeit, dass wir Wege finden, damit umzugehen.
Genau, also das ist auf jeden Fall die Hauptsache, eben die Wege zu finden, mit Gewalt oder Konflikten umzugehen. Ich denke, das wird hier an der Schule sehr gut umgesetzt. Und ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass Sie diese Erfahrungen mit uns geteilt haben und mit unseren Zuhörern. Und vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.